So, also die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, spielt auf den Salomonen. Oder da hat sie gespielt, vor ungefähr 20 Jahren. Die Salomonen sind eine kleine Inselgruppe, nordöstlich von Australien. Leben gar nicht besonders viele Menschen dort, nur so 600.000, 700.000 Menschen. Also ungefähr so viele wie in Nürnberg, denke ich. Habe jetzt nicht nachgeguckt. Also nicht besonders viele. Aber was ich ganz toll finde an dieser Inselgruppe, dort von den Menschen, die dort leben, sind zwischen 11% und 12% Adventisten. Also sprich so ungefähr oder zwischen 60.000 und 70.000 Menschen sind dort Adventisten. Doppelt so viele wie hier in Deutschland. Das finde ich klasse. Schade, dass das hier nicht so ist. Dann hätte man nämlich 8 Millionen Adventisten in Deutschland. Ja, und auf diesen Inseln war vor ungefähr 20 Jahren Krieg, Bürgerkrieg. Da gab es die Regierungstreuen und dann gab es Rebellen. Wisst ihr, was Rebellen sind? Ihr wisst nicht, was Rebellen sind. Bist du kein kleiner Rebell, Elias? Also, Rebellen lehnen sich auf. Wenn du nicht machst, was deine Eltern möchten, gilt auch für dich und für dich und für dich und für dich besonders, dann seid ihr kleine Rebellen. Und so war das damals auf den Salomonen auch. Da haben sich verschiedene Menschen gegen die Regierung aufgelehnt. Und zu dieser Zeit gab es einen Prediger dort, den Pastor Lawrence Tanabose oder so ähnlich. Der hat dort gearbeitet als Prediger. Und in seinem Predigtbezirk, da gab es Geschwister, die standen hinter der Regierung, also die waren keine Rebellen. Und dann gab es da auch Geschwister, die waren Rebellen oder standen hinter den Rebellen. Aber der Pastor Lawrence, der hat sich da rausgehalten, er hat sich da nicht drum gekümmert. Ja, inzwischen ist er übrigens der Präsident der Freikirche auf den Salomonen. Genau. Und er war dann so unterwegs als Prediger und dann bekam er einen Anruf von einer ganz wichtigen Person. Und zwar war das der John Howard. Der war damals der Premierminister von Australien. Also so ungefähr wie bei uns die Angela Merkel. Also, oder der Prinz. Also, ganz wichtig. Und zwar aus dem Grund, die Regierung hatte Hilfe angefordert in Australien. Die kamen nicht mit den Rebellen zurecht. Die haben das nicht geschafft und haben dann Australien um Hilfe gebeten. Da sind auch immer noch Soldaten stationiert von Australien. Und dieser John Howard, der hat den Pastor Lawrence dann um Hilfe gebeten am Telefon. Damit wieder Frieden einkehrt. Frieden ist gut, oder? So Krieg wollen wir nicht erleben. Der Pastor hat dann gefragt, ja, was soll ich da tun? Und der John Howard wusste, dass der Pastor Lawrence den Rebellenführer kennt. Das hat er gewusst. Und er hat dann den Pastor gebeten, er möge ihm doch etwas bringen. Ein Paket. Und in diesem Paket ist ein Handy drin, mit dem der Rebellenführer den Premierminister von Australien anrufen kann. Und da hat der Pastor Lawrence gesagt, ja, okay, das mache ich. Ich möchte auch, dass wieder Frieden herrscht bei uns. Und dann hat der Premierminister John Howard zu dem Pastor gesagt, also dann fahr jetzt wieder nach Hause. Das Paket mit dem Handy kommt gleich. Fahr heim, es ist gleich da. Und dann ist der Pastor nach Hause gefahren und dann ist bei ihm gerade so ein Apache-Kampfhubschrauber gelandet. Und da sind dann Soldaten ausgestiegen und haben den Pastor das Paket gegeben, haben ihm nochmal genau gesagt, was er machen soll. Dann hat sich der Pastor in sein Auto gesetzt, ein kleines gelbes war es, ich weiß nicht, ob es genauso ausgesehen hat, und ist dann losgefahren, Richtung, da wo der Rebellenführer halt war. Er wusste schon vorher, auf dem Weg gibt es Straßensperren. Also das heißt, die Soldaten lassen einen da nicht durch. Die haben da wie eine Grenze aufgebaut. Zuerst sind die Regierungstruppen Und dann, eine Weile später, ist nochmal eine Grenze von den Rebellen. Aber der Pastor Lawrence kannte die. Der ist da ja oft hin und her gefahren. Und die kannten ihn. Und eigentlich haben sie ihn auch immer durchgelassen. Der war da bekannt. Aber an diesem Tag haben sie ihn nicht durchgelassen. Die Regierungstruppen haben gesagt, nein, heute nicht. Fahr zurück. Der Pastor hat dann ja rumdiskutiert und gebeten und jetzt lass mich doch. Aber war nichts zu wollen. Dann ist er ein Stück weggefahren, hat sich in sein Auto gesetzt und hat gebetet. Lieber Vater, was soll ich tun? Soll ich jetzt wirklich dahin fahren zu dem Rebellenführer? Soll ich dem das Handy wirklich bringen? Und dann hat er in seinem Auto eine Stimme gehört, die hat gesagt, ja, fahr, gib ihm das Paket, jetzt. Also da wusste er, Gott hat jetzt wirklich mit ihm geredet. Und dann ist er losgefahren, wieder zu der Straßensperre. Und sie haben wieder gesagt, nein, heute kommst du hier nicht durch, fahr zurück. Aber der Pastor wusste, ich soll da durch. Also ist er zurückgefahren mit seinem Auto, hat Schwung geholt und hat die Straßensperre durchbrochen. Die Soldaten haben mit ihren Maschinengewehren auf den Pastor geschossen, auf das Auto geschossen. Und dann haben sie auch eine Panzerfaust rausgeholt. Und das Letzte, was sie von Pastor Lawrence gesehen haben, war in etwa so. Das Auto ist explodiert. Brannte. Weg. Aber im gleichen Augenblick oder einen Augenblick später haben die Rebellen an ihrer Straßensperre gesehen. Ah, da kommt das kleine gelbe Auto von Pastor Lawrence. Lassen wir durch. Die einen haben gesehen, das Auto ist explodiert und die anderen haben gesehen, er kommt. Ein Wunder. Der Pastor Lawrence ist dann zu dem Rebellenführer gegangen, hat ihm das Paket gegeben. Der hat dann auch tatsächlich mit dem Premierminister von Australien telefoniert. Und nachdem er das Paket abgegeben hat, hat er noch Lebensmittel gekauft. 6 große Tüten voll Lebensmittel hat er dann in der nächsten Stadt eingekauft. Dann ist er zurückgefahren durch die erste Straßensperre. Die Rebellen haben ihn wieder durchgelassen. Und dann kam er wieder zu der anderen Straßensperre, wo die Soldaten waren, die Regierungstruppen. Die standen da und haben nur geguckt, so als ob sie einen Geist sehen. Pastor Lawrence hat angehalten, ist aus einem Auto ausgestiegen, hat denen die Lebensmittel gebracht und hat gesagt, es tut mir leid, dass ich euch Ärger gemacht habe. Das wollte ich gar nicht. Aber die Regierungstruppen, die Soldaten standen immer noch da, als ob sie einen Geist sehen. Wir haben gesagt, wir haben auf dich geschossen. Wir haben gesehen, wie du gestorben bist. Das Auto ist explodiert und jetzt stehst du hier. Das kann nicht sein. Dann hat er gesagt, doch. Ich hatte einen Auftrag. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, du musst das jetzt machen. Du musst da durch. Und dann hat er mich auch bewahrt. Er hat den Soldaten da noch ein bisschen erzählt und sie haben sich bedankt für die Lebensmittel und haben sich gefreut. Und als der Krieg dann vorbei war, sind 5 von diesen Soldaten zu dem Pastor gekommen, wollten mehr über diesen Gott wissen, der ihn da durchgeschickt hat, der Frieden haben wollte hier, also da auf den Salomonen. Sie wollten diesen Gott kennenlernen. Und diese 5 Soldaten haben dann auch Bibelstunden bekommen von dem Pastor. Und diese 5 Soldaten haben sich auch taufen gelassen und arbeiten heute alle in der Kirche. Das finde ich eine ganz klasse Geschichte. Und ich bin mir sicher, ihr werdet auch manchmal einen Auftrag von Gott bekommen. Vielleicht nicht ganz so deutlich, fahr. Aber irgendwie werdet ihr auch einen Auftrag bekommen. Und ich kann euch versichern, wenn Gott euch einen Auftrag gibt, wenn er sagt, macht das, dann ist Gott auch bei euch. Dann lässt er euch niemals alleine. Und da gibt es auch einen ganz tollen Bibeltext, der Psalm 91. Und da heißt es hier ab Vers 4, er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Also, wenn Gott euch sagt, macht das bitte für mich, dann hilft er euch dabei. Dann ist er bei euch, dann braucht ihr keine Angst haben. Er ist immer für euch da. Das ist versprochen. Und diesen Psalm 91 könntet ihr mal alle auswendig lernen. Der ist gar nicht so arg lang. Wer nächste Woche zu mir kommt, jünger als 16 ist, oder sagen wir jünger als 17, mir den Psalm 91 auswendig aussagen kann, kriegt 5 Euro. Also jünger als 17, ne? Bitte, nicht zu viele. Also nächste Woche, wenn ihr könnt, 5 Euro. Okay, ihr dürft wieder auf eure Plätze gehen. Wir sind ja einige Autofahrer unter uns. Und als Autofahrer kennt ihr sicherlich alle solche Anschreiben, welche die Autowerkstätten zu gegebenen Anlässen, zu verschiedenen Anlässen verschicken. Zum Beispiel im Frühjahr, das wird jetzt bald wieder kommen, laden sie uns dann als Autofahrer ein zum Frühjahrscheck. Das ist auch ganz schön, da freuen wir uns unheimlich. Dann dauert es nicht lange, dann geht's auf die Urlaubszeit zu, dann kriegen wir wieder ein Schreiben von unserer Autowerkstatt und da laden sie uns dann zum Urlaubscheck ein. Dann dauert es wieder ein bisschen, die Urlaubszeit ist kaum rum, dann kommt der nächste Brief und sie laden uns ein zum Herbst- oder zum Wintercheck. Also ihr könnt schon damit rechnen, geht bald wieder los mit dem Frühjahrscheck. Und bei diesen Schreiben, da heißt es dann ungefähr wie folgt, beim ATU, heißt es dann, mit dem ATU-Wintercheck vermeiden Sie nicht nur Pannen, sondern auch teure Schäden durch das Einfrieren von Kühler, Motor und Türen. Beim Wintercheck prüfen wir unter anderem folgende Fahrzeugteile, elektrische Anlage, Bremsanlage und so weiter und so weiter. Also da wird dann genau beschrieben, was denn alles durchgecheckt wird, was alles überprüft wird. Diese Checks haben vielleicht auch ihre Berechtigung. Ganz uneigennützig werden die Werkstätten dabei allerdings auch nicht sein. Aber ich bin mir schon sicher, wenn man da hinkommt mit seinem Auto, die werden mal die wesentlichen Teile angucken und feststellen, okay, die Reifen sind abgefahren, die müssten erneuert werden oder was weiß ich, Kühlerflüssigkeit taugt nur bis minus 5 Grad. Also das werden sie sicherlich machen. Aber die Frage ist, was hat das jetzt mit uns hier zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Also ich persönlich brauche eigentlich keinen Wintercheck. Und vielleicht kann sich der eine oder andere auch noch erinnern, vor längerer Zeit haben wir uns auch schon mal mit dem Thema TÜV auseinandergesetzt. Also wir machen jetzt keine Wiederholung. Nun, ich möchte mit euch jetzt und heute einen geistlichen Check-up machen, ob da alles in Ordnung ist, ob das Evangelium in eurem Herzen gefestigt ist, ob ihr damit richtig ausgerüstet seid. Wenn ihr am Montag wieder auf eure Arbeit geht oder in die Schule oder wo auch immer hier ihr hingeht in euer tägliches Umfeld. Ob eure Mitmenschen dann merken können, da ist etwas in ihr, in ihm, diese Ruhe, dieser Frieden, diese Freude, diese Liebe, diese Zuversicht, das habe ich nicht. Was ist bei dem anders oder bei ihr anders? Und diesen Check-up wollen wir jetzt anhand der Begebenheit des Kämmerers aus Äthiopien ein wenig verdeutlichen. Und ich würde euch bitten, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr gemeinsam mit mir Apostelgeschichte 8 aufschlagt. Wir wollen die Begebenheit hier lesen. Apostelgeschichte Kapitel 8. Und hier wollen wir die Verse 26 bis 39 lesen. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet da? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Ich möchte in diesem geistlichen Check-up mit euch 5 Stationen gehen, beziehungsweise 5 Fragen betrachten. Diese 5 Fragen lauten wie folgt. Die erste Frage heißt: Sind wir auf dem Weg? Die zweite Frage heißt: Lassen wir uns führen? Die dritte Frage lautet: Stellen wir die Entscheidungsfrage? Die vierte Frage lautet: Studieren wir die Schrift? Und die fünfte Frage: Sind wir fröhlich? Wir gehen diese 5 Fragen jetzt durch. Und wenn ihr feststellt, da ist vielleicht ein Mangel, da passt was nicht, da fehlt was, dann muss auch was unternommen werden. Das ist ganz klar. Wenn am Auto mein Reifen abgefahren ist, dann muss ich auch was unternehmen. Dann brauche ich neue Reifen. Dann kann ich nicht so weitermachen. Zur ersten Station, zur ersten Frage: Sind wir auf dem Weg? Hier in dieser Geschichte ist jemand auf dem Weg. Und das war auch nicht mal so eben ein kurzer Wochenendtrip. Mal schnell nach Jerusalem und den Tempel angesehen. Ganz und gar nicht. Von Addis Abeba bis Jerusalem sind es ungefähr 4000 Kilometer. Und die ist der Kämmerer mit Sicherheit nicht im Flugzeug geflogen oder im klimatisierten Geländewagen gereist. Und selbst wenn der Kämmerer 40 Kilometer am Tag gereist wäre, was ich mir fast nicht vorstellen kann, wenn er keine Pause gemacht hätte, wäre er 100 Tage hin unterwegs gewesen und 100 Tage zurück unterwegs. Und ich weiß nicht, wie lange er in Jerusalem tatsächlich war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sicherlich ein Jahr lang unterwegs gewesen ist. Dass er ein Jahr lang auf dem Weg war, um Gott zu begegnen, Gott anzubeten. Und auf diesem Weg zu Gott ist ihm auch Jesus begegnet. Und wenn ihr euch ein paar biblische Berichte ins Gedächtnis ruft, stellen wir fest, das trägt sich oft auf dem Weg zu. Denkt an den barmherzigen Samariter, der war auf dem Weg. Die Emmaus-Jünger waren auf dem Weg. Saulus war auf dem Weg nach Damaskus, als ihm Christus begegnete. Und von den Christen ist ja auch oftmals die Rede von denen, die auf dem Weg sind. Wenn ihr in der Apostelgeschichte nachlest. Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2 beispielsweise. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Oder später dann in Apostelgeschichte 24, Vers 14. Das bekenne ich dir, aber dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter, so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Mehrfach ist in der Apostelgeschichte davon die Rede, die des Weges sind. Wenn man Christ ist, geht man einen anderen Weg als Menschen, die nichts mit Christus zu tun haben wollen. Und letztlich gibt es auch nur zwei Möglichkeiten, den Lebensweg zu gehen. Mit Christus oder ohne Christus. Ohne Christus ist es der vermeintlich breite Weg, der manchmal auch ziemlich schmal ist, der aber definitiv ins Verderben führt. Mit Jesus geht es in die Herrlichkeit. Und diese Frage müssen wir uns stellen. Sind wir auf dem Weg in die Herrlichkeit oder sind wir auf dem Weg in die Verdammnis, in den ewigen Tod? Wo bist du? Was geschieht, nachdem du deinen Lebensodem ausgehaucht hast? Ist das nächste, was du erlebst, die Auferstehung in einem neuen Leib, bei dem du Christus begegnest? Oder ist das nächste, was du erlebst, die zweite Auferstehung, 1000 Jahre später? Weißt du sicher, ob du bei Jesus bist? Ja oder nein? Wenn nein, dann nützt es auch nichts, wenn du schon seit 50 Jahren jeden Sabbat hier sitzt. Wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, wo es hingeht, dann bist du nicht auf dem Weg. Aber dann ruft dich Jesus heute. Komm auf den Weg. Komm auf den Weg in die Herrlichkeit. Haben wir einen lebendigen Glauben? Wenn nein, es ist keine Schande, keinen lebendigen Glauben zu haben. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir müssen weitergehen. Und es gehört auch dazu, dass wir uns immer mal wieder hinterfragen, dass wir uns selbst reflektieren. Wo stehe ich? Wie sieht es bei mir persönlich aus? Es nützt nichts, wenn ich jeden Sabbat hier bin. Es nützt nichts, dass ich in der Sabbatschule immer die richtigen Antworten gebe. Es nützt nichts, dass ich Zehnten gebe und es nützt auch nichts, dass ich Gemeindeleiter bin, wenn ich den Weg ohne Christus gehe. Das ist wie bei meinem Auto. Das kann super in Schuss sein, top gepflegt, alles in bester Ordnung. Aber die Batterie fehlt. Das Auto wird nicht anspringen. Und das ist auch bei mir so. Ohne Christus springe ich nicht an. Ich muss Ja zu Christus sagen. Christus sagt uns, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt nur diesen einen Weg. Wenn wir heute mit dem Auto unterwegs sind, geben wir doch in unser Navi auch das Ziel ein. Was weiß ich, Hamburg, München, Nürnberg, Frankfurt. Was ist aber in unser geistliches Navi eingegeben? Ehre, Geld, toller Beruf, langes Leben oder das himmlische Jerusalem? Und wenn in unserem geistlichen Navi nicht das himmlische Jerusalem eingegeben ist, sondern vielleicht ein langes Leben, dann gehe ich einen anderen Weg. Das ist doch ganz klar. Wenn ich im Auto Hamburg eingebe, aber nach München will, wird es nicht funktionieren. Mein Navi wird mich nach Hamburg leiten. Ich komme nicht in München an. Prüft also immer wieder. Seid ihr auf dem Weg? Oder habt ihr vielleicht zwischendurch eine falsche Abfahrt genommen? Im Buch Das bessere Leben heißt es auf Seite 115, der Weg mag rau, der Anstieg steil erscheinen, zur Rechten und Linken mögen Abgründe gähnen. Es mögen auf unserer Reise mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden sein. Sind wir müde und sehnen uns nach Ruhe? Müssen wir vielleicht doch weiter voran, wenn wir matt sind? Mag uns immer noch kampfbeschieden sein und mutlos geworden. Heißt es dennoch weiter zu hoffen? Ist jedoch bei alledem Christus unser Führer? Dann werden wir schließlich die ersehnte Ruhestadt erreichen. Christus selbst ist vor uns diesen rauen Pfad gegangen und hat uns schon den Weg geebnet. Wir müssen unseren Weg mit Christus gehen. Sind wir auf dem Weg? Wir kommen zur zweiten Frage. Lassen wir uns führen? Hängt eng mit der ersten Frage zusammen. Lassen wir uns führen? In der Begebenheit heißt es in Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Der Philippus wird hier ganz klar geführt, geh hin. Da ist kein Zufall. Der läuft nicht mal gerade so durch die Wüste und schaut, naja, Wen könnte ich denn jetzt mal anquatschen? Wen könnte ich denn jetzt was von meinem Glauben erzählen? Nee, er wird ganz klar hin zu dem Kämmerer geführt. Und wenn wir die Bibel betrachten, stellen wir fest, das zieht sich auch durch die ganze Bibel. Das fängt schon ganz am Anfang so an, bei Adam und Eva. Gott wollte Adam und Eva führen. Er hat ihnen gesagt, geht nicht zu diesem Baum und esst nicht von dieser Frucht. Adam und Eva haben sich da nicht so ganz führen lassen, sind schon mal zu dem Baum hingegangen. Und dann kam eben der Verführer. Der hat gesagt, das dürft ihr nicht so eng sehen. Ihr könnt schon mal ruhig die Frucht probieren. Und außerdem, die ist ja auch sehr schön. Und jetzt lasst es euch mal ordentlich schmecken. Passt schon. Wir sahen das bei Noah, dass er sich führen ließ. Bau das Schiff, hat Gott zu ihm gesagt. Oder den Kasten. Bei Abraham können wir das ganz klar sehen. Gehe aus dem Land in ein Land, das ich dir zeigen will. Bei Mose und dem Volk Israel war das sehr offensichtlich mit der Wolken- und Feuersäule, wie Gott sie geführt hat. Und bei allen anderen, bis hin zu Paulus und Philippus. Und da werden wir noch viele Begebenheiten finden, wo die Führung ganz klar ist. Da können wir noch viel drüber reden, wie Gott sein Volk, seine Nachfolger führt. Und das ist eben nicht nur in der Bibel so. Das ist auch heute noch immer ganz genauso. Vorhin in der Kindergeschichte haben wir es gehört, wie dem Pastor gesagt wurde, geh dahin, fahr dahin, gib das Paket ab. Wir müssen unsere Führung ganz klar Gott übergeben. Und nicht nur für manche Dinge, nicht nur für so ein Teil, für das ganze Leben. Auch im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, nicht nur am Sabbat jetzt und hier. In Psalm 37, Vers 5 heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und das wollen wir doch auch tun. Unsere Wege dem Herrn unterstellen. Und das ruft er uns durch sein Wort ja auch immer wieder zu. Manchmal schreit er es uns doch auch förmlich hinterher, wohin er uns führen möchte. Ja, der ein oder andere fragt jetzt sicherlich, ja, wie merke ich denn, wie Gott mich führen möchte? Wohin Gott mich führen möchte? Meine Gefühle sagen mir heute dieses und morgen sagen sie mir jenes. Ich weiß nicht, ob das Erfahrungen sind, die ihr kennt. Ich kenne die. Und da muss ich euch auch ganz klar sagen, Gefühle sind nicht unbedingt der genaueste Gradmesser für den Willen Gottes. Oftmals führen unsere Gefühle uns in eine falsche Richtung. Da können wir zum Beispiel an König David denken. Er hat Bathseba gesehen, eine schöne Frau, das hat Gefühle in ihm geweckt. In der Folge kam es dann nicht nur zum Ehebruch, er hat dann auch noch den Mann, den Uriah, von Bathseba umbringen lassen. Und so finden wir noch ein paar mehr Begebenheiten in der Bibel, wo wir feststellen, Gefühle sind nicht unbedingt die beste moralische Instanz. Was hat David wieder auf den korrekten Weg gebracht? In der Situation war David blind. Aber dann ist Nathan zu ihm gekommen, hat ihm gesagt, was gelaufen ist, was los ist, was er gemacht hat. Da fiel es dem David dann doch wie Schuppen von den Augen. Und zur Erkenntnis hat ihn also Nathan geführt. Oder mit anderen Worten, das Wort Gottes hat ihm die Erkenntnis geschenkt, dass da was falsch gelaufen ist. Und das ist auch heute noch die Möglichkeit, wie uns Gott führen möchte. Sein Wort, die Bibel. Versteht mich nicht falsch, Gefühle sind gut und wichtig und ich finde die auch gut. So ist es nicht. Aber wie gesagt, sie sind nicht immer ganz eindeutig. Das Wort Gottes gibt uns in vielerlei Hinsicht klare Ansagen. Denkt an die 10 Gebote. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ganz klare Ansage. Heute sind viele der Meinung, die Notlüge ist doch so verkehrt nicht. Und in dieser einen ganz besonderen Situation ist doch die Notlüge bestimmt die beste Lösung, lieber Gott. Gott hat aber ganz klar gesagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und wenn ich die Not weglasse, ist es immer noch eine Lüge. Abgesehen davon bin ich überzeugt, dass Gott auch heute ganz klar zu uns reden kann, wie vorhin in der Kindergeschichte. Die Frage ist aber, hören wir überhaupt zu? Sind wir überhaupt in der Lage, das leise Säuseln zu vernehmen? Der Kämmerer war bereit, das Wort Gottes zu lesen, beziehungsweise zu hören, als Philippus es ihm erklärt hat. Und dann hat er festgestellt, der nächste Schritt auf meinem Weg ist klar. Was hindert es, dass ich getauft werde? Der Kämmerer erkannte ganz klar den Folgeschritt, der jetzt zu gehen war. Und auf der anderen Seite wurde Philippus auch ganz klar auf seinem Weg von Gott weitergeführt. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Und jetzt ist die Frage an dich, lässt du dich von Gott führen? Bist du bereit, den Weg zu gehen, den Gott für dich bereitet hat? Im Buch Das bessere Leben heißt es auf Seite 94, wenn wir das Gebet sprechen, das Christus uns gegeben hat, vertrauen wir uns der Führung Gottes an, bitten ihn um Führung auf sicherem Pfad. Wir können das Gebet nicht mit Überzeugung sprechen, wenn wir uns trotzdem für einen Weg eigener Wahl entscheiden. Wir müssen uns von seiner Hand führen lassen nach dem Wort, dies ist der Weg, den geh. Lassen wir uns führen. Wir kommen zur dritten Frage. Stellen wir die Entscheidungsfrage. In der Begebenheit heißt es im Vers 30, da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Das stellen wir uns doch jetzt mal vor. So richtig bildlich vor unserem inneren Auge stellen wir uns das jetzt mal vor. Da kommt so ein kleiner dahergelaufener Diakon von einer neu gegründeten Sekte zum Finanzminister eines mächtigen Landes und fragt, verstehst du, was du da liest? Wie hätten wir reagiert in so einer Situation als Kämmerer? Verstehst du, was du da liest? Das ist eine Frage mit klarem Inhalt. Nicht so eine Smalltalk-Frage, wie wahrscheinlich ich jetzt zugegebenermaßen erstmal gestattet wäre. Na, wie war es denn in Jerusalem? Ist die Reise gut? Hat Ihnen der Tempel gefallen? Nee. Der ist gleich zum Punkt gekommen. Verstehst du? Sollte das uns Christen vielleicht ausmachen, dass wir zum Wesentlichen kommen? Dass wir zur Hauptsache kommen? Und die Hauptsache ist doch Jesus Christus. Wir müssen die Menschen, denen wir begegnen, darauf ansprechen, ob sie Jesus kennen, ja oder nein, ob sie im Glauben zu ihm stehen, die Entscheidungsfrage stellen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Also mir persönlich fällt es auch recht schwer. Und ich muss mich da ja auch als Christ outen. Aber wer soll es denn machen, wenn wir es nicht machen? Wir glauben doch schon an Christus. Und wenn ihr schon jemanden fragt, glaube ich, ist es auch besser, nach Jesus Christus zu fragen. Glaubst du an Jesus Christus? Wenn ihr die Frage stellt, glaubst du an Gott? Antworten fast alle mit ja. Glaubst du an Gott? Ja, das ist so eine höhere Macht irgendwie, aber die Geschicke der Welt sind ihm eigentlich ja egal. An so einen Gott glaubt ja fast jeder, wenn ihr die Leute fragt. Die Frage muss sein, glaubst du an Jesus Christus? Als deinen Erlöser, der hier auf diese Erde gekommen ist, um in Schmutz und Elend zu leben, grausam umgebracht zu werden, aber auferstanden und gen Himmel gefahren ist, um wiederzukommen. Glaubst du an diesen Jesus? Glaubst du an diesen Jesus, der sein Leben gegeben hat und sein Leben genommen hat, wie es in Johannes 10, 17 und 18 heißt? Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Glauben wir an diesen Jesus? Glaubst du an diesen Jesus? Diese Frage müssen wir stellen. Diese Frage müssen wir unseren Freunden stellen. Diese Frage müssen wir unseren Bekannten stellen, unseren Gästen, die hier sind, und unseren Kindern. Wir müssen die Frage klar und deutlich stellen. Wir müssen zum Punkt kommen. Nicht drumherum reden um den heißen Brei. Letztlich ist es so, wer sich nicht entscheidet, der trifft auch eine Entscheidung. Nehmt die Menschen, die sich nicht entschieden haben, bisher in euer Gebet mit auf. Und dann geht hin und fragt sie. Stellt die Frage, wo sie stehen, wenn Jesus morgen wiederkommt oder wenn sie morgen sterben. Du bist für niemanden verantwortlich, dass er zum Glauben kommt. Aber du bist dafür verantwortlich, dass ihm die entscheidende Frage gestellt wird. In Joel Kapitel 4, den Versen 13 und 14 heißt es, greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Die Menschen müssen aus diesem Tal geführt werden. Sie müssen Richtung Zion geführt werden, zu Christus. Im Buch Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, auf Seite 133 heißt es, die Aufmerksamkeit der Leute muss gefesselt werden. Unsere Botschaft ist ein Geruch des Lebens zum Leben und des Todes zum Tode. Das Schicksal von Seelen liegt auf der Waage. Viele befinden sich im Tal der Entscheidung. Es muss ein Ruf erschallen. Ist der Herrgott, so wandle ihm nach. Ist es aber Baal, so wandle ihm nach. Stellen wir die Entscheidungsfrage. Wir kommen zur vierten Frage. Studieren wir die Schrift. Das ist doch wunderbar. Diese beiden Männer, dieser Kämmerer und dieser Philippus, die studieren gemeinsam in der Schrift. Das ist schön, das macht Freude. Das ist was Wunderbares. Und Jesus ist nicht an irgendein Gebäude gebunden. Wir müssen dazu nicht hier drinnen sitzen, um die Bibel zu studieren. Das können wir überall tun. Das können wir bei schönem Wetter auch draußen im Park tun oder im Garten oder sonst wo. Jeder kann ihn jederzeit und überall kennenlernen. Und das geht zunächst mal, wie schon gesagt, am besten in seinem Wort. In der Heiligen Schrift. In seinem Wort hat er sich offenbart. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, müssen wir ihn auch kennenlernen. Ich kann niemanden nachfolgen, den ich nicht kenne. Wir müssen das Wort studieren. Und unser Glaube und unser Studium der Schrift stehen im direkten Verhältnis zueinander. Je mehr wir studieren, desto stärker wird auch unser Glaube. Desto mehr brennen wir doch auch für Christus. Desto mehr brennen wir doch für die Sache. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die ihr vielleicht auch kennt, der ein oder andere von euch. Je mehr ihr euch damit befasst, desto mehr geratet ihr in Brand. Aber wenn wir aufhören, uns damit zu befassen, dann verlischt dieser Brand doch sehr schnell wieder. Vielleicht kennt ihr das. Das Feuer kann nur am Leben erhalten werden, wenn wir studieren. Wenn wir in Kommunikation mit Gott stehen, wenn wir die Verbindung aufrechterhalten, ihn immer besser kennenlernen. Und das ist auch wie Essen und Trinken. Wenn wir das einstellen, werden wir rasch auch immer schwächer und schwächer. Und so ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Wenn das Brot des Lebens nicht beständig in uns aufgenommen wird, werden wir geistlich schwächer und schwächer. Und irgendwann ist der Todeszeitpunkt erreicht. Studieren wir in der Schrift oder wissen wir ja eh schon alles? Haben alles schon 20 Mal gelesen? Wenn ihr das schon 20 Mal gelesen habt, finde ich das super. Finde ich beneidenswert, habe ich nämlich nicht, leider. Aber ihr könnt es auch noch ein 21. Mal und ein 22. Mal lesen. Und ich bin überzeugt, es wird sich immer wieder was Neues finden. Gott ist größer als wir. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort Gottes ist unsere Lebensgrundlage. Wir können es nicht einfach weglassen. Wir können es nicht aus dem Zentrum streichen. Wir werden auf Dauer verhungern. Im Buch Erziehung heißt es auf Seite 181, wie das Brot unserem Körper als Speise dient, so nährt Gottes Wort unsere Seele. Unser täglich Brot stillt die Bedürfnisse des natürlichen Menschen und sorgt dafür, dass sich alle lebensnotwendigen Vorgänge vollziehen können. Ähnlich ist es auch im übertragenen Sinne. Gottes Wort ist die Nahrung, die dafür sorgt, dass sich die geistlichen Prozesse in uns vollziehen können, damit unser innerer Mensch am Leben bleibt und wächst. Welch ein Wandel wird dadurch in unserem Leben herbeigeführt. Deshalb schrieb der Apostel Paulus, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Studieren wir die Schrift? Wir kommen zur fünften und letzten Frage. Sind wir fröhlich? Sind manche mehr, manche weniger? Ich weiß, das ist eine Schwäche von mir. Ich bin nicht so fröhlich. Aber wir haben gelesen, zum Ende der Begebenheit entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Na, das ist doch eine prima Sache. So endet die Geschichte. Das heißt, wenn ich mein Leben Christus übergeben habe, gehe ich meinen Weg fröhlich. Das heißt, Christentum ist eine fröhliche Angelegenheit. Ist das aber Realität? Sind wir fröhlich, weil wir wissen, wir gehen den Weg mit Christus an unserer Seite? Nehmen unsere Mitmenschen diese Freude wahr, die wir natürlich ja alle widerspiegeln? Sind wir fröhlich? Was hatte der Kämmerer gelesen? Es war Jesaja 53. Und Philippus hat es ihm erklärt, hat es ihm begreiflich gemacht, was da steht, um wen es geht. Und der Kämmerer hat erkannt, da ist einer, der vergibt mir meine ganze Schuld. Und er vergibt mir nicht nur meine Schuld, er trägt auch meine Strafe. Er hat meine Strafe getragen. Und weil er dieses getan hat, nur deshalb, nur darum, darf ich leben, ewig leben. Wenn das kein Grund zur Freude ist, jemand hat meine ganze Schuld auf sich genommen. Sie ist ausgelöscht, damit ich leben darf. Für immer. Und das in einer unvorstellbaren Herrlichkeit. Herrlichkeit. Nicht die nächsten 5 Milliarden Jahre auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Das wäre für mich alles andere als Herrlichkeit. Grausame Vorstellung. Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ging. Als Jugendlicher habe ich mir immer gedacht, das muss doch irgendwann mal recht langweilig werden. Das muss doch öde werden. Die Unendlichkeit, die Ewigkeit ist schon sehr lang. Und irgendwann hat man doch mal alles über, oder? Mittlerweile habe ich rein statistisch betrachtet gut 50% meines Lebens hinter mir. Wenn ich zurückblicke, so besonders lang war das Ganze allerdings nicht, bin ich ein bisschen unzufrieden, könnte man sagen. Und mich interessiert Astronomie schon durchaus. Ich finde das Ganze interessant. Und soweit es mir in meinem begrenzten Geist möglich ist, habe ich mittlerweile begriffen, wie groß das Universum eigentlich ist. Das ist nur sehr begrenzt möglich. Aber fangen wir mal klein an in unserer Heimatgalaxie. Ihr wisst, das ist dieser Spiralnebel. Also unsere Heimatgalaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Das heißt, das Licht braucht von der einen Seite bis zur anderen Seite 100.000 Jahre. Das ist schon recht groß. Und in diesem In dieser Galaxie gibt es zwischen 100 und 300 Milliarden Sterne. In dieser einen Galaxie gibt es zwischen 100 und 300 Milliarden Sterne. Und von diesen Galaxien gibt es mindestens 1000 Milliarden. Also unvorstellbare Zahlen. Wenn wir jetzt mal die niedrigen Zahlen annehmen, also die niedrigen Sternenzahlen, also 100 Milliarden Sterne mal 1000 Milliarden Galaxien, dann kommt dann eine ziemlich große Zahl raus. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber es ist eine 1 mit 23 Nullen. Also mal rein vom Entdecken her bin ich mit Sicherheit die nächsten paar Milliarden Jahre beschäftigt. Also ich muss mir da keine Gedanken mehr machen, wie es weitergeht. Im Übrigen gibt es Astrophysiker, die gehen mittlerweile davon aus, dass wir nicht in einem Universum leben, sondern in einem Polyversum. Also noch viel mehr zu entdecken. Also Universum, 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 Universum. Also ganz viele Universen nebenbei noch. Also gigantisch, unvorstellbar, nicht zu begreifen. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was es zu entdecken gilt. Da gibt es noch andere Sachen, vielleicht wichtigere. Im Buch Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, heißt es auf Seite 304, alle väterliche Liebe, die von Geschlecht zu Geschlecht durch menschliche Herzen geflossen ist, alle Brunnen der Zärtlichkeit, die in menschlichen Herzen aufgebrochen sind, sind im Vergleich mit der unendlichen und unerschöpflichen Liebe Gottes nichts anderes als ein kleines Rinnsal gegenüber dem unermesslichen Ozean. Die Zunge vermag diese Liebe nicht auszudrücken, die Feder sie nicht zu beschreiben. Ihr könnt alle Tage eures Lebens darüber nachdenken. Ihr könnt fleißig in der Schrift suchen, um sie zu begreifen. Ihr könnt alle euch von Gott verliehenen Kräfte und Fähigkeiten aufbieten und euch bemühen, die Liebe und Barmherzigkeit des himmlischen Vaters zu fassen. Dennoch bleibt unendlich viel unverstanden. Ihr könnt über diese Liebe ein Menschenalter nachdenken und werdet doch niemals die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes völlig verstehen, die den Sohn dahin gab, damit er für die Welt sterbe. Auch selbst die Ewigkeit kann sie nie ganz erschließen. Wir werden es nicht mehr in der Ewigkeit schaffen, Gott zu begreifen, seine Liebe zu begreifen. Die Ewigkeit reicht dafür nicht aus. Wenn das kein Grund ist, sich auf die Ewigkeit zu freuen. Gott möchte uns jetzt und hier auf Freude schenken. Und wie gesagt, wenn wir uns bewusst machen, was Christus für uns getan hat, dann haben wir doch auch allen Grund zur Freude. Und das Wort Gottes spricht auch immer wieder von Freude. Wir werden immer wieder aufgefordert, fröhlich zu sein. Und Gott möchte uns diese Freude auch schenken. Ihr kennt die Frucht des Geistes in Galater 5, 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist kein Gesetz. Wir werden aufgefordert, fröhlich zu sein. 1. Thessalonicher 5, seid alle Zeit fröhlich. Da steht nicht manchmal, da steht nicht gelegentlich, da steht nicht am Sabbat, da steht alle Zeit sollen wir fröhlich sein. Und sogar beim Geben sollen wir fröhlich sein. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also wir haben viele Gründe, uns zu freuen, fröhlich zu sein. Sind wir fröhlich? Wenn nein, muss was passieren. Dann ist uns vielleicht nicht bewusst, was Christus für uns getan hat, wenn wir nicht fröhlich sind. Ich spreche hier nicht von Ausnahmesituationen. Die gibt es, das ist keine Frage. Ich spreche von unserem grundsätzlichen Gemütszustand. Sind wir fröhlich? Bevor wir die frohe Botschaft weitergeben können, muss uns doch erstmal bewusst sein, dass es auch eine frohe Botschaft ist. Das muss doch aus uns herausleuchten, dass wir froh sind. Wenn das der Fall ist, wenn wir richtig von Jesus geflasht sind, wie man auf Neudeutsch vielleicht sagt, dann ist doch ganz klar, dass wir den Menschen auch die Entscheidungsfrage stellen. Wenn Christus wirklich in uns lebt, wenn Christus aus uns herausleuchtet, dann müssen wir das doch weitergeben. Dann können wir das doch nicht für uns behalten, im eigenen Saft schmoren. Diese 5 Fragen unseres geistlichen Check-ups stehen in sehr, sehr engem Zusammenhang, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und die kann ich eigentlich gar nicht voneinander trennen. Das ist so ähnlich wie bei meinem Auto. Wenn mein Auto super in Ordnung ist, top Winterreifen hat, ich aber ohne Licht unterwegs bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Dunkeln von der Straße abkomme, ziemlich hoch. Wenn ich da was weglasse. Wenn ich auf der anderen Seite aber vielleicht tolles Licht am Auto habe und auch sonst ist alles in Ordnung, aber ich bin bei winterlichen Straßenverhältnissen mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von der Straße abkomme, auch ziemlich hoch. Wir können das nicht voneinander trennen. Wir müssen das miteinander verbinden. Wenn ihr heute gemerkt habt, da hängt was, da fehlt was, dann ist das kein Problem. Christus, Gott, lädt euch ein, kommt zu mir. Gott möchte uns das Fehlende schenken. Er möchte es uns geben. Und wenn ihr alles schon habt, dann freut mich das für euch, dann ist das super. Dann reflektiert euch aber auch immer wieder, ob ihr es wirklich noch habt. Hinterfragt euch, dass ihr nichts verliert. Ich wiederhole nochmal die 5 Fragen zum Abschluss. Erstens, sind wir auf dem Weg? Die 2. Frage, lassen wir uns führen? Die 3. Frage, stellen wir die Entscheidungsfrage? Die 4. Frage lautet, studieren wir die Schrift? Und die 5. und letzte Frage war, sind wir fröhlich? Gott segne euch. Amen.